Herzlich willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Heute ist ein wirklich spannender Tag, weil mein Lieblingssatz am Anfang das Ende im Sinn haben von dem berühmten Steve Covey in seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität beschrieben. Es ist ein Satz, der mich immer wieder von Neuem beschäftigt. Er hat mit den Wirkungen unseres Handelns zu tun, insbesondere in unseren Zeiten des Klimawandels und der vielen Versuche, dagegen anzusteuern. Hier gibt es sehr viele Themen, bei denen das Ende, wenn es überhaupt ein Ende gibt, selbst noch nicht zu Ende gedacht zu sein scheint. Unser heutiger Gast ist eine ausgewiesene Expertin in Sachen Circle Economy und Batterierecycling. Sie ist unter anderem Geschäftsführerin der GRS, wir werden nachher mehr darüber erfahren, und Mitglied des Executive Boards der IFAD Worldwide. Herzlich willkommen, Dr. Julia Hobber.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Es ist ein herrlicher Tag in München und ich freue mich auch sehr auf den Abend. Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist. Wir wollen gleich einsteigen, weil wir haben eine Stunde Zeit. Nicht ganz eine Stunde, aber ich habe so viele Themen mit dir zu besprechen und ich freue mich irgendwie auch mal so für mich ein paar Fragen geklärt zu bekommen und was vielleicht Ansätze sein könnten, wie wir wirklich in die Zukunft kommen. Aber bevor wir dorthin kommen, möchte ich genau wissen, liebe Julia, wer du bist und wie dein Werdegang ausschaut.
Gerne. Ja, wie bin ich oder wer bin ich oder was bin ich, muss man ja heute fast sagen. Mhm. Ich glaube, meine Freunde und meine Umgebung, um jetzt vielleicht auf ein paar Charaktereigenschaften zu kommen, sehr humorvoll, sehr streng und sehr anspruchsvoll. Das ist vielleicht, wie ich bin, aber wie ich vielleicht auch zu dem geworden bin, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ich selbst komme aus einem, akademischen Haushalt. Mein Vater war Maschinenbauer. Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig für meine Geschichte. Ich selbst habe drei Geschwister, die übrigens auch alle tatsächlich im Ingenieurbereich gelandet sind. Also man sieht doch schon, die Prägung des Haushalts liegt schon vor.
Aber es war die Vaterprägung demnach,
oder? Ja, tatsächlich, oder? Es war die Vaterprägung. Also genau, meine Mutter, muss ich aber wirklich sagen, ist auch schon eine, die uns sehr gepusht hat und die natürlich auch gesagt hat, ihr Mädchen müsst nach vorne, ihr müsst zeigen, dass wir es auch können. Und das war schon spannend zu Hause. Also wirklich von beiden Seiten so nach vorne gebracht zu werden.
Mhm. Und jetzt, ein Bruder, zwei Schwestern, wie war's?
Ein älterer Bruder und zwei kleine Schwestern, die tatsächlich jetzt gerade promovieren oder auch schon promoviert sind. Mhm. Alle Dr. Ings, ganz wichtig. An alle anderen Doktoren da draußen einen lieben Gruß. Und wie kam ich eigentlich dazu? Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich wollte das eigentlich nie machen. Ich war in der 10. Klasse, relativ planlos, das waren die 90er. Also ich bin jetzt 43, man kann sich das ausrechnen, wie alt ich damals war in der 10. Klasse, ich weiß es nämlich gerade tatsächlich nicht mehr, aber relativ planlos. Und mein Vater hat mich gefragt, so, was ist denn jetzt im Praktikum? Schulpraktikum stand an. Ja, was machst du denn gerne? Ja, Mathe und Bio. Mhm. Okay, dann komm doch zu mir an die Uni. Wir haben ein ganz tolles Institut, Bio-Verfahrenstechnik. Mhm. Und dann bin ich dahin und ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Und dann bin ich nach dem Abitur bin ich dann nach Hamburg gegangen und habe da studiert. Warum Hamburg? Weit weg vom Kühlschrank der Eltern. Mhm. Hamburg auch doch ein bisschen spannender als Braunschweig. Und habe angefangen, Verfahrenstechnik zu studieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin mit dir, ich würde es heute nicht nochmal studieren.
Weil?
Es war doch ein bisschen weit weg von dem, eigentlich, was ich mir damals auch darunter vorgestellt habe und was ich eigentlich auch heute mache. Und ich bin dann fertig geworden. Ich habe auch in meinem Studium zwei Kinder bekommen. Also meine Tochter ist jetzt 18, mein Sohn wird jetzt 16.
Wow.
Im Dezember, ja, genau. War auch geplant. Viele haben damals gedacht, ich war zu doof zum Verhüten. Nein, es war geplant. Und ich bin heute auch sehr froh drum. Und und dann war ich fertig. Hatte dann auch meine Diplomarbeit erfolgreich hinter mich gebracht. Und habe dann dummerweise irgendwie ein Haus gekauft. Und dann habe ich gedacht, kacke, jetzt brauchst du auch einen Job. Du musst ja den Kredit abholen.
Du hast ein Haus gekauft oder ihr?
Wir haben ein Haus gekauft. Okay, cool, ich sage immer gerne ich.
Aha, warum genau? Erklär.
Naja, weil ich eigentlich eher denke, das ist meins.
Okay.
Das ist meins. Nein, wir haben ein Haus gekauft und ich brauchte dann einen Job und bin dann in dem Institut für Umwelt- und Energietechnik gelandet. Mhm. Und da ging es um die Rückgewinnung von seltenen Erdmetallen. Also du siehst, das ganze Thema Metalle, das drehen wir schon relativ lang. Mhm. Damals hatten wir die Problematik, dass China, die Pforten zugemacht hat. Wir hatten kritische Metalle, die wir tatsächlich heute brauchen. Denn ohne die kritischen Metalle und alle, die das Periodensystem kennen, also die Metalle, die unten dranhängen, zum Beispiel Neodym oder Samarium, ohne die können wir tatsächlich auch nicht in eine grüne Zukunft schauen.
Mhm. Bevor wir da inhaltlich eintauchen,
möchte
ich gerne, aber es ist super, wir werden da jetzt gleich richtig tief reingehen und ich werde viel über diese Metalle erfahren und was daran sozusagen so lebenswichtig ist, an diesen Ressourcen. Aber davor würde ich gerne verstehen, welches Bild du hattest als junges Mädchen, wie sich das Bild dann geändert hat im Studium, was du dann erlebt hast und warum du es trotzdem durchgehalten hast, dahin jetzt zu kommen, wo du jetzt bist, weil wir werden dann erstmal kurz darüber sprechen, was du genau jetzt machst, um dann zu verstehen, welche Metalle es für die Zukunft braucht.
Ja, sehr gerne. Also finde ich super, die Fragen. Passt total. Also ich habe als junges Mädchen gedacht, Mensch, Verfahrenstechnik, ne, da tüftelt man, da bastelt man. So ein bisschen Daniel Düsentrieb war das.
Warst du als Mädchen so technisch unterwegs?
Ja, schon. Ich habe auch gerne Fallen gebaut mit meinem Bruder. Also das hat mir
was für Fallen? Tierfallen?
Menschenfallen.
Wen habt ihr gefangen? Außer den Nachbarn, den Bösen?
Nee, wir mussten die gegnerischen Banden abhalten von unserem Versteck. Das war ganz wichtig.
Ja.
Das hat mir schon viel Spaß gemacht und es waren ja nun auch die 80er, in denen ich groß geworden bin. Da gab es auch Kassettenrekorde. Also wir haben uns die wildesten Konstruktionen dann auch überlegt. Das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Das war auch immer etwas, was mir viel mehr Spaß gemacht hat.
Wie hieß das Jugendmagazin? Hieß es nicht X oder irgend sowas?
Nee, Ypsheft.
Ypsheft,
da gab es die Krebse.
Genau.
Wer vielleicht nochmal so Krebse findet in so einem Yps-Heft, gerne hierher schicken. Ich würde mich sehr freuen.
Ja.
Und lustiges Taschenbuch, Daniel Düsentrieb, fand ich total super. Aber auch gleichzeitig Gundel Gaukelei. Das ist vielleicht eine interessante Kombination, die mich auch ein bisschen geprägt hat. Ich habe gedacht, man tüftelt eher, bastelt, ne, guckt so, erfindet eigentlich auch, geht schon so in Richtung Nobelpreis. Also es war für mich schon viel praktischer. Im Studium war alles sehr, sehr theoretisch und auch sehr, ich hatte sehr viel Physik, Thermodynamik, Wärme- und Stoffübertragung, Physik 1, 2, 3, lineare Algebra, also du siehst schon, Wärme- und Stoffübertragung hatte ich schon, Werkstoffkunde, also wahnsinnig viel theoretische Dinge, die ich heute auch gar nicht mehr brauche. Und die Abfallwirtschaft ist etwas, also in der Abfallwirtschaft habe ich ja dann auch meine Doktorarbeit angefangen. Mhm. Also eben die Rückgewinnung von Metallen. Und da, um ehrlich zu sein, scheitern wir schon in der Sammlung. Wir Endkunden, da kommen wir ganz sicher auch gleich noch drauf zu sprechen, bekommen es nicht hin, Elektroaltgeräte ordnungsgemäß in die Entsorgung zu führen. Und da tatsächlich scheiterte eigentlich schon alles. Und da habe ich dann auch meine Doktorarbeit angesetzt. Und das war dann wieder ein bisschen mehr Daniel Düsentrieb, wieder ein bisschen praktischer. Mhm. Aber es hat mich doch auch wieder auf den Boden zurückgeholt, weil ich festgestellt habe, dass eine Doktorarbeit eigentlich teilweise nur die Erkenntnisse sind, die man schon hat. Nur einer muss sie mal aufschreiben.
Ganz simpel. In der Tat, ja.
Und ich habe mich dann so in der Abfallwirtschaft eigentlich ganz wohl gefühlt. Mhm. Ich fühle mich auch immer noch sehr wohl in der Abfallwirtschaft, weil es hört eben nicht an der Mülltonne auf. Und das hat schon, ich sage immer einmal Mülli, immer Mülli.
Mülli wie Müll.
Genau.
Mülli, oder?
Genau.
Okay. Wenn wir nochmal auf diesen vielleicht auch durstigen Weg zurückkommen, deines Studiums, da muss es ja trotzdem irgendwie sowas gegeben haben, wie so eine Idee von morgen, warum du das durchstehst, oder ging es eigentlich nur darum, in der Familie klar zu machen, ich kriege das auch hin und ich bin auf jeden Fall jemand, der nicht aufgibt.
Genau, das Letztere. Also ich gebe nicht auf, das war mir ganz, ganz wichtig. Meine Mutter hat mir auch immer gesagt, du musst selbstständig sein, du musst selbst auch für dich sorgen können. Mhm. Das war natürlich, und um ehrlich zu sein, ich habe die ersten 4 Semester nur gefeiert. Also ich habe, glaube ich, wirklich alles wahrscheinlich falsch oder auch im Nachhinein richtig gemacht, was man machen konnte. Ich kam aus Braunschweig, komme nach Hamburg und das Erste, was ich mache, ist Kiez. Betty Ford donnerstags, ne? Also irgendwie nur feiern gewesen. Und ich habe auch nachts gerne Fernsehen geguckt, weil nachts kam so Barbara Salisch ohne Werbung, beziehungsweise die Werbung war kürzer. Mhm. Und die Vorlesungen habe ich gerne genutzt, um Zigaretten zu drehen oder zu schlafen oder meine Kommilitonen zu veräppeln. Also du siehst, ich habe die ersten Semester nicht so richtig ernst genommen. Aha. Ich war nicht gerade die strebsamste Studierende. Mhm. Habe auch in der Bar gearbeitet. Mhm. Aber ich bereue das gar nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist wichtig, dass man dann auch eben zu dem wird und vielleicht auch nicht mal alles so ernst nimmt und auch zu dem wird, was man dann am Ende auch ist und auch mal über den Tellerrand schaut. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und dann kommt irgendwann die Zeit, da sagst du, okay, entweder ich ziehe es jetzt durch oder ich breche ab. Mhm. Aber jetzt habe ich zu viel Zeit verdödelt, jetzt muss ich. Mhm. Und dann kam meine Tochter auf die Welt und irgendwie bekam alles mehr Sinn für mich und ich habe dann durchgezogen.
Durch die Tochter?
Ja, tatsächlich auch durch die Tochter. Habe ich jetzt gesagt, jetzt habe ich Verantwortung. Mhm. Ich muss jetzt durchziehen und das habe ich dann auch wirklich so manchmal schon ein bisschen Größenwahnsinn.
Wie heißt denn deine Tochter?
Hannah.
Hannah, hast du dich bei ihr bedankt und gesagt, Hannah, weißt du eigentlich, warum ich das geschafft habe, durchzuziehen, also die Disziplin zu entwickeln für...
Habe ich ihr schon gesagt. Ah, ist das schön. Auch jetzt an dieser Stelle. Ja. Nochmal danke, meine liebe Tochter. Ja, und das war einfach auch für mich, für meinen Weg eine sehr, sehr gute Zeit. Mhm. Und dann auch wirklich zu sagen, ich kann das, ich ziehe das durch. Und auch da, ich wollte ja auch nie einen Doktor machen. Aber ich hatte das Haus gekauft. Ich wurde gefragt, Mensch, macht ja dann auch Sinn, neben wissenschaftlicher Mitarbeit dann auch den Doktor zu machen. Und dann habe ich das gemacht und habe es durchgezogen. Mhm.
Also dein Leben wirkt ja sehr geführt.
Ja.
Also den richtigen Papa, die richtige Mama, ja, das richtige Mindset, irgendwie so die richtige Umgebung, das richtige Praktikum.
Ja, ja. Darauf sollten wir später auch anstoßen.
Ja, genau. Dann irgendwie Hamburg. Ja. Auch das Thema mal auszubrechen, frei zu sein, sich selber mal zu spüren als junger Mensch, dann aber dann trotzdem zu verstehen, ich ziehe das jetzt durch, dank Hannah. Und dann eben auch deiner Passion, die du bis heute also nachgehst und vertrittst. Ja. Erzähl doch mal, wo du jetzt angekommen bist und was da deine Aufgabe ist.
Sehr, sehr gerne. Also ich bin bei GRS Batterien Geschäftsführerin. Wir sammeln Batterien. Wir sammeln aber nicht Batterien, doch wir sammeln natürlich Batterien, um sie dann auch zu sortieren und zu verwerten, aber es ist eine Herstellerorganisation. Also jeder, der vielleicht hinten beim Rewe mal eine Batterie entsorgt hat, in so eine grüne Box.
Ja, die kenne ich.
Das sind GRS-Boxen, das sind meine.
Sind die nur bei Rewe oder gibt es die auch
irgendwo anders? Die sind auch
bei Penny. Genau, die sind
doch. Ich glaube, wir sammeln auch in München. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, also auf dem Wertstoffhof. Also wir sammeln im Handel, wir sammeln auf Wertstoffhöfen, wir sammeln aber auch in Schulen. Wir sammeln flächendeckend in Deutschland. Und,
wir reden von diesen kleinen Haushaltsbatterien, oder?
Genau.
Wir reden sind ja keine Autobatterien, die ich dorthin bringe im Rewe.
Da kommen wir gleich noch hin. Genau, aber daher kennt man uns eigentlich, also kennt man GRS. Und du musst dir das so vorstellen, wir sind eine Herstellerorganisation und das ist auch etwas, was in Zukunft noch viel mehr kommen wird. Mhm. Das ist vielleicht dann auch später noch der Ausblick, auf den wir eingehen werden. Der Hersteller ist in der Verantwortung. Und der Hersteller bezahlt dafür, dass hinterher gesammelt, sortiert und verwertet wird. Du kennst es vielleicht von den Verpackungen. Mhm. Der grüne Punkt, das ist ja so etwas, was in den 90ern aufkam. Wir haben drei große Stoffströme, das sind einmal Verpackungen, Elektrogeräte und Batterien. Das heißt also, wenn du jetzt eine Batterie bei Rewe kaufst, bekomme ich irgendwie einen ganz kleinen Obolus, wir nennen das Entsorgungskostenbeitrag, mit diesem Obolus...
Von Rewe oder vom Batteriehersteller?
Von Rewe. Ah. Also immer der Inverkehrbringer. Das kann auch ein Bosch sein. Mhm. Das kann auch ein Samsung sein. Bekomme ich Geld, damit ich dann hinterher die Batterien für ihn sammle, sortiere und verwerte. Und jetzt ist das natürlich so, dass du nicht die Batterien, die du bei Rewe gekauft hast, auch bei Rewe wieder abgibst, sondern schmeißt ja hinten irgendwas rein. Hauptsache, es sind keine großen Lithium-Batterien. Mhm. Und deswegen, das funktioniert mehr im Solidarprinzip. Also alle Batterien, die du da reinwirfst, werden von mir gesammelt. Und dann werden die Batterien sortiert in die chemischen Systeme, also Alkali-Mangan zu Alkali-Mangan, Lithium-Primär, Lithium-Sekundär, Zink-Kohle und. Und dann geht das in die Verwertung. Mhm. So, jetzt verdiene ich aber mit dem ganzen Sammeln, Sortieren und Verwerten nicht so viel Geld. Das kostet mehr Geld. Also man bitte an alle da draußen nicht jetzt selbst die Batterien sammeln und dann zu einer Verwertungsanlage gehen und sagen, ich hätte dafür jetzt ganz gerne Geld. Die Treatmentkosten, die in dem ganzen Prozess sind, sind doch noch ein bisschen größer als dann tatsächlich die Metallerlöse.
Wow. Mhm.
Genau. Also von daher Herstellerverantwortung, ganz, ganz wichtiges Thema, kommt jetzt dann auch im Textilbereich. Soll dann auch im Möbelbereich kommen. Also wir werden Herstellerverantwortung auf europäischer Ebene, heißt es Producer Responsibility Organizations, werden wir jetzt immer mehr finden. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was für uns immer wichtiger wird. Die Hersteller gehen in die Verantwortung. Es geht ja dann auch um Design.
Aber das sind dann nicht die Verkehrsbringer, von denen wir vorhin gesprochen haben, sondern die Hersteller.
Es ist das Gleiche. Mhm. Im Batteriegesetz ist es genau so formuliert, dass der Hersteller kann auch der Verkehrsbringer sein. Mhm. Das ist eigentlich relativ klar definiert. Also eigentlich kannst du es dir so vorstellen. Da, wo ein Kaufvertrag, also da, wo der Kunde, der Endkunde den Kassenbon bekommt, das ist der Endverkehrbringer.
Okay. So. Also aber nicht automatisch der Hersteller.
Über das Batteriegesetz ist es gleichgestellt.
Okay.
Also, aber ich gebe dir recht.
Es ist nicht der Hersteller. Wenn ich sozusagen momentan ein iPhone kaufe, dann ist ja der Hersteller Apple. Ja, im weitesten absolut Sinne könnte richtig man sagen, oder die Zulieferer von Apple. Und dann könnte es sein, ich kaufe das irgendwo hier in München beim Apple-Shop.
Und dann ist Apple im Endeffekt in der dem Hersteller? Sinne der Hersteller gleich in Verkehrbringer im Rahmen, also gemäß des Batteriegesetzes.
Okay, wow. Okay.
Genau. Mhm. Also spannendes Thema.
Und ist es weltweit reguliert?
Nein. Aha. Nein, also es ist in Europa ist es reguliert. Wir haben jetzt die Batterieverordnung. In Europa ist es reguliert, aber auf den anderen Kontinenten der Welt wird das noch nicht wirklich vorangetrieben. Du musst dir auch überlegen, wir bringen 60.000 Tonnen Gerätebatterien im Jahr in Verkehr. Also alle Hersteller gemeinsam.
In Deutschland.
In Deutschland, genau. Viel spannender ist es, das E-Bike-Rücknahmesystem, was ich auch betreibe. Das System für stationäre Speicherbatterien. Und jetzt bekommen wir auch eine Systempflicht für Fahrzeugbatterien. Und das sind ja ganz, ganz andere Mengen. Da tatsächlich macht es wirklich auch noch Spaß. Und das ist auch das.
Was macht daran Spaß?
Danke, dass du den Elfmeter genommen hast. Wir haben so viel Gestaltungsspielraum und das ist ja auch wirklich ein Markt, der kommt. Wir wollen auch, wenn du jetzt, könntest du mir direkt sagen, wie viele Batterien hier auf dem Tisch liegen?
10.
So, siehst du? Und es werden immer mehr. Und es werden immer mehr. Und es werden immer mehr. Mhm. Und da ist so viel Gestaltungsspielraum. Und das heißt ja auch nicht, dass die Batteriesysteme gleich bleiben. Mhm. Also wir gehen vielleicht schon auf Schwefelbatterien. Da tut sich wahnsinnig viel. Wir bekommen E-Mobilität. Mhm. Wir haben jetzt das ganze Thema der PV-Anlagen mit den stationären Speichern. Wir wollen E-Bike fahren. Also das ist ja in den letzten Jahren erst so richtig gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du ein E-Bike? Ich habe auch ein E-Bike. Wo würdest du deine E-Bike-Batterie zurückgeben?
Ah, ich würde sozusagen zum Fahrradgeschäft gehen.
Ausgezeichnet. Sehr schön. Genau richtig. Mhm. Genau, aber ne, das ist ja auch dann immer die Frage, wo geht es dann eigentlich in die Entsorgung? Und da tut sich wahnsinnig viel. Mhm. Wir haben noch ganz, ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum. Und gerade auch in dem Bereich der Producer Responsibility Organizations, das ist ja nur eine Blaupause, können wir ja das GRS im Endeffekt auf alle anderen Stoffströme übertragen. Mhm. Also ich gründe jetzt ein Rücknahmesystem für Textilien. Mhm. Warum nicht auch Textilien, wenn ich Batterien kann? Mhm. Und das macht wahnsinnig Spaß. Also du darfst nicht nur den Batteriebereich sehen, der sich auch sehr entwickelt, sondern eben auch das ganze Thema Herstellerverantwortung.
Mhm. Wow. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so anschaue, alle Straßen sind vollgestellt mit diesen E-Rollern.
Ja.
Diese E-Roller sind ja eine Überschwemmung der Städte. Man hat manchmal das Gefühl, die stehen nicht nur am Straßenrand, liegen auch im Straßengraben oder sonst wo. Und ich frage mich immer, diese ganzen Ressourcen, also diese ganzen Materialien, angefangen von den Batterien, aber natürlich auch über das Fahrgestell, über die Metalle und alles, was da Displays und alles, was da verbaut ist. So, jetzt stelle ich mir ja vor, bei so einem Roller ist relativ komplex, diesen Roller zusammenzubauen, aber auch wieder noch komplexer, ihn auseinanderzubauen, ihn zu zerlegen. Wie ist das damit?
Genau richtig. Also wir haben wirklich das komplette Periodensystem vertreten. Das ist und das in unterschiedlichsten Konzentrationen. Also kein Roller ist wie der andere Roller. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr schwer. Je geringer die Konzentrationen sind, ist ein Recycling immer unwirtschaftlicher. Also das muss man ja immer...
Konzentration, welche Konzentration?
Die Metallkonzentration, wenn die natürlich wirklich nur noch als Spur vorhanden sind, dann musst du ja unglaublich viel Energie aufbringen, um die Metalle auch wieder zurückzuholen. Und da sind wir genau beim Knacks. Wie viel Energie, also wann macht das sozusagen überhaupt noch Sinn? Wann muss ich so viel Energie aufbringen, dass es sich wirklich lohnt und eben den Primärrohstoff, oder sagen wir es mal so, den Sekundärrohstoff wertvoller macht? Mhm. Also wenn ich
wahnsinnig also den Sekundärrohstoff, weil der Primärrohstoff ist ja sozusagen in die Erstellung reingelaufen.
Genau, richtig,
ja. Ja, in den meisten Fällen gibt es ja zu wenig Sekundärrohstoffe in der Verwertung der neuen Produkte, oder?
Ja, richtig. Mhm. Wobei wir im Metallbereich kannst du das relativ, Metall. Also Kupfer funktioniert sehr gut, Gold funktioniert sehr gut, Platin funktioniert, klar, das sind ja auch interessante, spannende Metalle und Kupfer wird ja auch meistens relativ rein eingesetzt. Aber wenn du jetzt Primärrohstoff irgendwo in Asien hast und du brauchst weniger Energie, um diesen Primärrohstoff aus irgendwelchen Erzen zu gewinnen und du brauchst im Verhältnis hier unglaublich viel Energie, um ihn aus den Rollern, die du gerade genannt hast, rauszuholen, macht das gar keinen Sinn. Also
was passiert dann mit dem Roller?
Okay, also der Roller, den du jetzt angesprochen hast, der hat natürlich jetzt auch noch eine ganz besondere Situation, denn dieser Roller, und die liegen ja rum. Ich habe ja gerade gesagt, eigentlich haben wir eine Herstellerverantwortung. Der Hersteller müsste eigentlich dafür sorgen, dass die Sachen wieder gesammelt werden, dass sie ordnungsgemäß recycelt werden. Das passiert ja nicht. Ich weiß nicht, also bei uns in Hamburg ist es auch so, die Dinger liegen überall rum. Im schlimmsten Fall wird noch dreimal drauf rumgetreten. Dann haben wir noch eine Lithiumbatterie, wenn die noch brennt, Vollkatastrophe. Der Roller ist nie in Verkehr gebracht worden.
Genau. Wer ist denn jetzt der Verkehrsbringer?
Der Inverkehrbringer?
Ja.
Den gibt's nicht.
Den gibt's nicht?
Den gibt's nicht. Die Roller werden ja nur verliehen. Es gibt ja nie einen Kaufvertrag. Der Roller wird ja nur verliehen.
Haben wir gemeinsam gerade eine Lücke entdeckt?
Ja, natürlich.
Wow.
Haben wir. Es ist eine absolute Lücke. Und das ist übrigens auch etwas, was vielleicht auch im Batteriebereich in Zukunft passieren könnte. Da kommen wir aber ganz sicher später noch drauf zu sprechen. Die sind hier nie verkauft worden. Und deswegen greift eben auch diese Herstellerverantwortung nicht. Also da kommt gar keiner drüber für auf. Und diese Roller sind so billig produziert worden. Also ich würde mir so ein Ding nicht kaufen. Ich weiß aber, meine Kinder fahren damit auch, oder mein Sohn fährt damit sehr, sehr gerne rum. Ganz schlimm ist es, wenn die dann leuchtend bei uns vor der Tür stehen. Sieht furchtbar aus. Aber die sind halt nie in Verkehr gebracht worden und damit greift das ganze System nicht. Und deswegen ist es auch komplett unkontrolliert.
Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Ich meine, das Spannende ist ja auch, neben dieser Frage, was ist daran wertvoll an diesem Roller? Wie kann ich das zurückgewinnen? Wie viel Energie brauche ich dafür? Habe ich gelesen, dass diese ganzen Verfahren, diese Roller zum Beispiel zu erzeugen oder andere Produkte, dass viele Klebstoffe eingesetzt werden oder Legierungen, die sind dann so schwer sozusagen wieder zu lösen.
Genau.
Erzähl doch mal, aber was passiert mit diesem Roller, wenn es eben nicht zu euch in die Hände kommt und ihr euch nicht darum kümmert, es wieder zurückzuführen? Was passiert dann?
Also sagen wir mal, du hast jetzt einen Roller gekauft, bringst ihn ganz ordnungsgemäß zum Wertstoffhof und dann gibst du ihn in die Sammelgruppe 3 und dann wird dieser Container abgeholt von einem Entsorger. Und alles andere ist überhaupt gar keine Raketenwissenschaft. Der Roller muss dann manuell demontiert werden, also auseinandergebaut werden. Und witzige Anekdote, die haben tatsächlich vor 10 Jahren, habe ich mal gesehen, in Braunschweig haben sie, rate mal, welchen Beruf man genau für solche Leute, die Elektrogeräte auseinandernehmen, sucht. Das ist ja kein Lehrberuf. Metzger und Schlachter. Ist nämlich egal, ob du ein Schwein aufmachst und die Einzelteile sortierst oder ein Fernseher. Und dann ist der Entsorger oder die Recyclinganlage ist verpflichtet, Lithiumbatterien rauszuholen, große Platinen, Bleischalter, Quecksilberschalter, Bleiglas, Quecksilberschalter, ist dazu verpflichtet. Denn in erster Linie geht es immer um den Schutz von Umwelt und Mensch. Und dann ist es relativ simpel. Sind die Sachen frei von Schadstoffen? Mhm. Die Dosis macht das Gift, ich weiß. Ich habe mich mal fast mit 7 Liter Wasser trinken umgebracht.
Oh.
Anderes Thema. Das kann ich später beim Wein erzählen. Dann geht es in den Schredder.
Geht auch mit 7 Liter Wein.
Geht.
Also auf einmal, sicher. Auf einmal. Ganz kann sicher. Auch sein.
Da müssen wir was trichtern. Ja, genau. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nein. Da bin ich vorher zu betrunken.
Das machen wir nicht.
Dann geht es in Schredder, das kannst du dir vorstellen, wie ein Mixer. Dann werden die ganzen Elektrogeräte zerschlagen. Und dann geht es über einen Magnetabscheider. Das heißt, also dann wird Eisen rausgeholt. Dann gibt es die unterschiedlichsten Aufbereitungsstufen. Aber es geht immer nur nach physikalischen Eigenschaften. Mhm. Dichte, Magnetismus, manchmal auch Optik, Farbe. Mhm. Und am Ende des Tages stehen dann da aber doch wieder Menschen, übrigens meistens Frauen, weil wir Frauen schneller am Sortieren sind, die dann nochmal nachsortieren und gucken, dass die Fraktionen auch relativ rein sind.
Und dann können wir uns vorstellen, am Schluss wird es eingeschmolzen.
Ja, am Schluss haben wir dann meistens doch nochmal eine chemische Aufbereitung und dann genau die Legierungen, von denen du vorhin gesprochen hast, müssen dann wieder aufgeschlossen werden. Ja, und dann geht es wieder vorne hoffentlich in den Stoffkreislauf.
Wow. Was begeistert dich daran und warum bist du heute am richtigen Ort?
Also, mich begeistert das Potenzial, das wir haben, also eben auch dieses Gestaltungspotenzial. Natürlich begeistern mich auch meine Mitarbeiter, ich liebe meine Gesellschaft da. Ich liebe das Thema, wie gesagt, ich finde, das hat ein unglaubliches Potenzial und mir macht das total Spaß und dafür brenne ich auch. Und ich kann mir eigentlich fast nichts Besseres vorstellen, als im Batterie-Recycling zu arbeiten oder eben diese Herstellerverantwortung auch weiterzudenken und weiterzubringen. Deswegen bin ich auch für den Moment, ich bin ja noch jetzt nicht so alt, für den Moment bin ich auch genau da richtig, wo ich jetzt bin, ja.
Okay, eine deiner absoluten Kernkompetenzen oder eure Kernkompetenzen ist ja, mit Batterien zu arbeiten. Erzähl doch mal, jetzt will ich es irgendwie gut machen. Ich gehöre ja zu den ersten Tesla-Fahrern in Europa. Damals, als man in Deutschland endlich Tesla fahren konnte und hin und her, da kam ja dieses tolle Model S. Und das war ja dann auch schon so gedacht, dass man zumindest ein paar Kilometer damit rollen kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich fahre die Zukunft. So, mit dieser Entscheidung wollte ich für ein besseres Morgen beitragen. Habe ich das getan? Und wenn ja, warum? Oder was würdest du sagen, wenn man mal diese Vollkosten nimmt oder vielleicht auch die Batteriekosten und den Werteverfall und einfach alles mal anschaut aus deinen Gesichtspunkten? Mhm. Wie siehst du das?
Gut, dann muss ich direkt eine Gegenfrage stellen. Womit tankst du den Tesla?
Mit E-Strom.
Ja, okay. Biostrom? Also du hast zu Hause irgendwie eine Anlage?
Genau. Okay. Wir haben sozusagen von Anfang an darauf geachtet, dass wir alternativ Energie nutzen.
Und so. Das ist schon mal einer der wichtigsten Punkte.
Ja. Dann, übrigens, das hatte mich am meisten an der Stelle eigentlich angesprochen, dass man ja nicht nur das Auto gekauft hat, sondern damals war es ja noch so, dass man mit diesem Model S-Kauf unendlich Strom tanken konnte an diesen Aufladestationen von Tesla.
Mhm. Ja.
Das heißt, du konntest da immer hinfahren, kostenlos tanken. Und die hatten sich verpflichtet mit Alternativstrom sozusagen.
Okay, ausgezeichnet.
Genau. Und das fand ich eigentlich ein Konzept, wo am Anfang das Ende gedacht, also eben nicht nur, hey, ich habe ein E-Auto und verschiebe irgendwie so das Gefühl des CO2-Ausstoßes. Genau dahin, dass ich gesagt habe, okay, diese Energie, die ist alternativ erzeugt, also habe ich doch was wirklich davon und habe tatsächlich beigetragen. So ging es mir damals.
Absolut richtig. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, du musst das ganze System denken. Mhm. Also mit System meine ich, wie ist die Batterie produziert worden? Mhm. Was ist überhaupt für eine Lithium-Batterie? Eine Lithium-Batterie ist nicht gleich eine Lithium-Batterie. Mhm. Ich gehe stark davon aus, in der Tesla-Batterie ist eine kobalthaltige Lithium-Batterie. Das ist, weil wir haben auch nicht kobalthaltige Lithiumbatterien, die machen dann in der Verwertung nicht mehr so viel Spaß, weil eben kein Kobalt drin ist. Mhm. Und dann ist halt auch die Frage, wie gehst du eigentlich auch mit dem Auto um? Also auch die Lebensdauer ist ja ganz, ganz wichtig. Wie fährst du damit wirklich? Also ich sag dir ganz, also ich bin jetzt mal ehrlich an dieser Stelle. Ich habe einen Hybrid und ich glaube, er ist bisher einmal getankt worden. Und ich konnte damit 40 Kilometer fahren. Mhm. Also es gibt ja auch viele Leute, die nie tanken, also die natürlich kein reines E-Auto dann haben, sondern die nie tanken, sondern die das halt nur aus Steuergründen machen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich, wie behandelst du das Auto und auch, wohin geht's hinterher? Mhm. Und ich glaube, da ist Tesla schon sehr vertrauenswürdig. Es gibt ganz sicher auch andere Hersteller, die sich da der Verantwortung nicht ganz so bewusst sind, die sie da haben. Und wir werden in Zukunft ein ganz anderes Thema haben. Wir sind ja in Europa sehr, sehr rohstoffarm. Mhm. Ich glaube, das ist allen bekannt. Wir haben nicht viel Metalle, also es geht jetzt vor allen Dingen um Metalle, da haben wir nicht viel. Mhm. Und jetzt hat man die Idee, dass man die Batterien hier behält, dass man Rezyklate, also sekundäre Stoffe, also deine Batterie irgendwann aus diesem Tesla, ich hoffe sie, wann hast du den gekauft? Also angeblich soll das 15 bis 20 Jahre soll die Batterie halten. Mhm. Vielleicht dann noch eine Wiederverwendung, irgendwie einen stationären Speicher und dann wird es verwertet. Mhm. Dass wir dann genug Verwertungsanlagen haben. Die haben wir aktuell noch nicht. Mhm. Wir bauen mehrere Millionen, Batterien wollen wir auf den Markt bringen hier in Europa und haben gar nicht die Verwertungskapazitäten. Mhm. Jetzt hat man sich überlegt, wir machen so einen Rezyklateinsatz, eine Rezyklateinsatzquote. Also jede Batterie im Fahrzeugbereich, die hier in Deutschland verkauft wird, muss, ich habe es gerade nicht ganz auf dem Zettel, so und so viel Prozent recyceltes Kobalt haben.
Okay, Rezyklat ist sozusagen ein recyceltes Kobalt zum Beispiel
Kobalt
oder Plastik oder.
Genau, also Rezyklat ist, by the way, wir trinken übrigens immer Rezyklatwasser.
Klar.
Also ich glaube, jedes Wasser hat mindestens einmal schon einen Körper gesehen.
Ich glaube, 7-mal ist es schon durch unseren Kreislauf gegangen.
So, siehst insgesamt. Du, und die Wasserleute, die haben es geschafft, da macht man nicht mehr so viel rum. Jetzt müssen wir eben im Endeffekt diese Rezyklateinsatzquoten erfüllen. Mhm. Jetzt bin ich aber mal ganz ehrlich mit dir. Die Batterien werden hier nicht produziert. Mhm. Die Batterien werden irgendwo in Fernost produziert. Mhm. Und jetzt soll ein Chinese oder ein Südkoreaner soll jetzt Rezyklat einsetzen, was wir hier in Deutschland produziert haben.
Und wir führen es zu ihm zurück.
Genau, also wir, genau, wir haben ja auch noch das andere Problem. Wir kommen ja erstmal auch gar nicht aus dieser Abfalleigenschaft raus. Also das Kreislaufwirtschaftsgesetz greift meistens auch noch bei diesen Sekundärrohstoffen. Mhm. Gut, also ich probiere jetzt meinen Sekundärrohstoff an die Chinesen zu verkaufen.
Wir machen ganz kurz nur für alle Zuhörer. Was ist ein Primärrohstoff und ein Sekundärrohstoff? Dass wir es ganz kurz klären, dass jeder mitkommt, weil ich finde das viel zu spannend.
Okay, gerne. Also der Primärrohstoff ist wirklich bei der ersten Produktion.
Also der das Baum, Erz, was ich gerade geschürft habe, Das ist ein Primärrohstoff.
Der Baum, der zu Papier wird, Die Baumwolle, die zu Fasern wird. Also wirklich gerade geerntet, also sozusagen aus der Erde rausgeholt und dann eingesetzt. Und Sekundärrohstoff oder Rezyklat ist das, was schon mal einen Lebenszyklus mitgemacht hat. Mhm. Also wenn ein Handy recycelt wird, dann gewinnen wir das Gold daraus und dann landet das Gold vielleicht in deinem Zahn. Mhm. Kann ein recyceltes Gold sein, also ein Rezyklat, ein Sekundärrohstoff.
Mhm. Okay.
Ja, es ist ein bisschen problematisch, wenn man in dem Thema zu tief drin hängt. Mhm. Jetzt sollen wir also das Rezyklat an die Asiaten verkaufen. Jetzt brauchen wir im Batteriebereich auch gute, hohe Qualitäten. Jetzt sagen die Asiaten,
ist doch viel günstiger, dass ich wieder den Primärrohstoff nehme.
Oder, jetzt haben wir ja aber die Rezyklateinsatzquote hier in Deutschland, die sagen, okay, wisst ihr was? Wir machen das wie mit den Rollern, die wir ja vorhin erwähnt haben. Wir verkaufen euch die Batterien gar nicht mehr, sondern wir leihen euch die Batterien. Also du hast jetzt mit deinem Tesla eine Batterie gekauft. Es könnte jetzt auch passieren, dass BYD oder irgendwer anders uns gar nicht mehr die Batterien verkauft, sondern du fährst wie in so eine Garage, wenn deine Batterie leer ist, dann wird die Batterie rausgeholt, du kriegst direkt die vollgeladene eingebaut und kannst direkt weiterfahren. Also du musst gar nicht mehr, ich glaube, es gibt so Tesla-Lounges, wo man sich dann auch mal aufhalten kann. Meine Schwester hat mir das gerade erzählt, die sind, glaube ich, ganz cool. Muss gar nicht mehr warten, spannend ist nur, damit ist die Batterie hier nie in Verkehr gebracht worden, brauchst keinen Rezyklateinsatz mehr. Also du musst eigentlich die ganzen Vorgaben, die wir uns hier ausgedacht haben, gar nicht berücksichtigen und damit bleiben auch die Batterien niemals hier, sondern die gehen wieder zurück und wir haben leider immer noch keine Rohstoffe. Also das ganze Thema ist, glaube ich, nicht richtig zu Ende gedacht. Wir haben auch gar nicht die Verwertungsanlagen und um deine Frage jetzt vielleicht auch nochmal endgültig zu beantworten, du hast das schon alles richtig gemacht. Ich glaube einfach nur, dass jeder Treibstoff seine Berechtigung hat. Ich glaube, dass E-Mobilität ist nicht tot. Das ist definitiv was kommt, was auch funktioniert. Mhm. Es ist immer nur die Frage, wo. Mhm. Ganz sicher hat auch noch der Verbrenner seine Rechtfertigung und der Diesel oder, ich meine, wir haben ja auch mittlerweile Wasserstoffantriebe. Die haben alle ihre Berechtigung. Man muss halt einfach nur open-minded sein und sagen, E-Mobilität ist jetzt nicht das Nonplusultra, sondern wir haben auch noch andere Möglichkeiten, die wir dann eben immer entsprechend einsetzen.
Mhm. Also in meiner eigenen Reflexion oder kritischen Hinterfragung habe ich ja festgestellt, dass das umweltschonendste Auto das ist, was nicht gebaut werden muss oder nicht neu gebaut werden muss. Würde ich also meinen alten Verbrenner noch fahren, hätte ich viel mehr beigetragen als den neuen Tesla. Also ich will übrigens keine Tesla-Werbung machen, wir beide nicht, sondern ich wollte nur dieses Beispiel nehmen, ähnlich wie bei diesen E-Rollern. Weil man denkt ja sozusagen, okay, wenn ich da jetzt irgendwas mache, wo E draufsteht, mache ich es gut irgendwie so. Das ist ja das, was man versucht sozusagen, oder hat man versucht, ja auch durch diese steuerlichen Vorteile uns irgendwie beizubringen. Mhm. Ja, da gibt's ja dann tolle irgendwie Steuermöglichkeiten, dass man sagt, okay, ich habe nur 0,5 oder 0,25 und diesen Vorteil nutze ich, so wie du gerade erzählt hast. Du hast ja deshalb unter anderem ein Hybrid gekauft, ja, und stellst aber fest, dass im täglichen Nutzen es gar nicht so häufig genutzt wird mit dieser Batterie und dieser eigentlich mehr Gewicht verbaut, noch mehr Rohstoffe genutzt, anstatt irgendwie zu sagen, ich bleibe bei diesem vorigen Modell. Und das sind ja Anreizsysteme, wo ich mich frage, sind die zu Ende gedacht? Haben wir da wirklich diesen Sprung gemacht, weißt du, in diese Zukunft, in diese bessere Zukunft?
Und das glaube ich halt eben nicht. Wir müssen zusehen, dass wir diese, ich nenne es jetzt mal Sekundärrohstoffen oder Rezyklate, dass wir aus der Abfalleigenschaft rauskommen. Ich habe das vorhin gesagt, wir trinken Rezyklatwasser. Mhm. Da machen wir jetzt auch kein Heckmeck mehr draus. Mhm. Wir müssen zusehen, dass wir die Sachen wirklich zu Ende denken. Also was machen wir mit den Rohstoffen? Und du hast es gerade richtig gesagt, was machen wir eigentlich überhaupt mit den Rohstoffen? Also wenn man mal durch die Welt geht und guckt, was machen wir eigentlich? Was kaufen wir uns? Wofür verbraten wir wirklich wertvolle Ressourcen? Mhm. Das ist im Textilbereich, das ist im Elektrobereich. Mhm. Schau mal, wenn du dir immer wieder ein neues Handy kaufst, ja, wir rennen irgendwelchen Technologien hinterher. Wir kaufen irgendwelche neuen Fernsehgeräte, obwohl die alten noch funktionieren. Wir haben geplante Obsolenz. Also das heißt, irgendwann kann man irgendwie die Apps nicht mehr aktualisieren. Der Fernseher geht kaputt. Mhm. Dass die Dichtung an der Waschmaschine geht kaputt, du kannst sowas nicht mehr nachkaufen. Ein Drucker mit neuen Druckerpatronen ist günstiger als neue Druckerpatronen. Was machen wir eigentlich für einen Wahnsinn? Ja. Und das, was du gerade so im Nebensatz gesagt hast, das ist so entscheidend. Wir müssen verzichten. Mhm. Wir müssen verzichten und müssen wirklich darüber nachdenken, brauche ich das? Mhm. Macht es Sinn, dass ich mir das jetzt kaufe? Mache ich das Sinn, dass ich mir das neue iPhone 15 hole? Und kaufe ich es mir eigentlich nur, damit ich es habe. Mhm. Und genau das eben auch. Ne? Wann fahre ich das E-Auto? Ich sage jetzt die Marke nicht nochmal. Mhm. Wann fahre ich das E-Auto? Macht das überhaupt Sinn? Mhm. Reicht nicht auch ein Fahrrad? Und dann eigentlich auch mal überzugehen, auch mal so Sharing-Dinge zu überlegen. Muss ich es wirklich immer besitzen? Mhm. Reicht es nicht eigentlich auch, dass ich mir die Bohrmaschine bei Obi leihe? Jetzt habe ich wieder irgendeine Marke genannt, gibt es auch woanders. Mhm. Aber ob wir nicht langsam auch mal in dieses Teilen kommen. Mhm. Ich bin jetzt leider nicht so ein Carsharing-Typ, weil die Autos meistens dreckig sind und nach Zigarettenrauch riechen. Aber eigentlich müssen wir eher mehr in diesem Prozess auch mal denken und unser eigenes Konsumverhalten auch. Müssen wir wirklich jeden Tag Fleisch essen? Also du merkst, ich komme jetzt gerade in so eine grundsätzliche Thematik, aber wir können nicht nur, das wirkt so, als ob wir Feuer ausschlagen, wenn wir uns jetzt nur um den Batteriebereich kümmern. Wir müssen eigentlich mal alles überdenken. Aber, und jetzt komme ich zu dem großen Aber, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht abhängen lassen. Wir müssen global denken, wir müssen gucken, was machen eigentlich die anderen Länder, die Chinesen und auch die Inder, die in der Weltbevölkerung ja nun auch immer mehr werden, die wollen den gleichen Standard, wie wir haben. Mhm. Die wollen auch alle jedes zweite Jahr ein neues Handy haben und einen T-Punkt fahren. Mhm. Ich habe jetzt die Marke nicht noch genannt. Es bringt ja auch nichts, wenn wir uns hier totsparen an Energie. Klaro, einer muss anfangen. Und du stehst in Shanghai und am Bund wird einmal kurz abends alles, was wir hier gespart haben, rausgeblasen. Mhm. Also wir müssen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Also Umweltschutz macht total Sinn, aber es muss eben zu Ende gedacht werden. Und im Batteriebereich ist das definitiv noch nicht. Vielleicht bin ich auch deswegen geblieben, weil ich ganz sicher gute Ideen habe, wie man es besser machen kann. Aber auch da, die Politik muss zuhören. Wir müssen uns an einen Tisch setzen. Wir müssen gemeinsam das Thema durchdenken. Und gucken, wofür macht es Sinn? Machen Sammelquoten von 85% Sinn? Oder blase ich dann wieder so viel Logistikenergie, Kosten, Diesel raus, dass es keinen Sinn macht? Das macht ja keinen Sinn, für jede Batterie einmal zu Hause vorbeizufahren. Und. Also deswegen, wir müssen alle an dem Thema arbeiten. Und Kreislaufwirtschaft ist halt eben nicht nur das Ende der Abfalleigenschaft, sondern es ist halt noch viel, viel weiter gedacht. Und ich glaube auch eben, dass das Wort Abfallwirtschaft nicht mehr up to date ist.
Ja, ich fand die Einordnung von wegen auf der einen Seite Abfallwirtschaft und auf der anderen Seite Kreislaufwirtschaft ist ja schon eine Weiterführung, könnte man sagen. Weil eigentlich müssten wir ja diese Abfallwirtschaft zur Ressourcenwirtschaft erklären und damit eigentlich immer wieder dafür sorgen, dass Sekundärrohstoffe in den Kreislauf wie selbstverständlich Einzug halten und gleichwohl aber dabei die Energiekosten, die es braucht, den Aufwand, den es braucht, irgendwie auch abschätzen. Und das bedeutet ja schon bei der Erstellung von Produkten ganz anders zu denken. Also das eine ist das Konsumieren, aber das andere ist ja, was bringen wir da überhaupt in den Markt?
Genau,
also
richtig.
Was ist denn das, was wir da reinbringen? Vielleicht eine Zahl zu nennen, die mich echt umgehauen hat. Es werden weltweit über 150 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr produziert. So, wenn man sich das anhört, dann gibt es ja sozusagen die Fast Fashion. Der hat insgesamt 52 Kollektionsanpassungen pro Jahr. Und es gibt die Speed Fast Fashion, die hat pro Tag bis zu 1000 Modellanpassungen, Designanpassungen. Wenn ich das höre, dass es da Plattformen gibt, die größte Erfolge haben und die Märkte durchdringen, dann wird mir Angst und Bange. Und was hat das mit der Entwicklung von uns zu tun? Und wie glaubst du, dass wir Menschen über welches Paradigma das in den Griff bekommen?
Ja, das ist eine verdammt gute Frage, wenn ich das wüsste. Aber weil ich finde das super, dass du gerade auch das Thema Textilien jetzt nochmal rausgeholt hast. Also vielleicht müssen wir da nochmal anfangen. Das Erste, was wir ja auch tun, ist, wenn du dir ein Hemd kaufst oder ein Unterhemd, weiß nicht, ob du Unterhemd trägst, egal, wenn ich mir ein Unterhemd kaufe, rate mal, was das Erste ist, was ich rausschneide. Das Schildchen, auf dem draufsteht, was eigentlich drin ist. Mhm. Und in einem T-Shirt ist ja nicht genau das drin, was in einem anderen T-Shirt ist. Also wir haben auch da wieder eine unglaubliche
Bandbreite.
Wir haben Farben. Wir haben mal auch diskutiert, der Endgegner ist das Paillettenkleid. Ich meine, ich finde es traumhaft schön und ich trage unglaublich gerne Pailletten. Aber wir haben Stoff, wir haben Kombinationen. Ja? Wir bauen, also entschuldige mal bitte, aber wir konzipieren Kupfersocken, damit der Schweiß, ich meine, ganz ehrlich, wascht euch lieber die Füße. Wir haben mittlerweile Jacken, die heizen. Tun's nicht mehr die alten zwei Kartoffeln. Ich habe früher mal als Kind so zwei Kartoffeln in den Jackentaschen gehabt. Die hat man dann wenigstens noch gegessen, als sie kalt waren. Was treibt uns da eigentlich voran, solche schrägen Produkte? E-Zigaretten. Einweg E-Zigaretten. Leute, raucht doch echt bitte eine richtige Kippe. Aber warum muss man...
Oder gar nicht.
Ja, okay. Aber, ne, klaro. Aber warum muss man Huba Buba im Geschmack haben? Das sind Sachen, so weil du gerade auch gesagt hattest, wir müssen unser Verhalten hinterfragen. Wir müssen überlegen, wo wollen wir eigentlich mal hin? Und wo wollen wir auch als Gesellschaft mal hin? Und die Abfallwirtschaft kann nicht alles regeln und kann auch nicht alles lösen. Und du musst einfach Design for Recycling denken. Du musst, um ehrlich zu sein, vielleicht auch als Hersteller mal beweisen, dass du dich optimierst, dass du besser wirst. Und zur Nachhaltigkeit gehört ja nicht nur der ökologische Faktor, es gehört auch noch der ökonomische Faktor. Klar, wir wollen ja wirtschaftlich bleiben, aber auch der soziale Faktor. Was tun wir eigentlich den Leuten an, wenn wir so einen Schrott kaufen? Kennst du, das ist so wie produziert, um Müll zu sein. Und deswegen bin ich einfach dafür, wir sind als Endkonsumenten, sind wir der Dreh- und Angelpunkt. Da zähle ich mich mit ein. Ich bin ganz sicher auch noch nicht am Ende angekommen. Ich verlange jetzt auch nicht, dass wir uns alle irgendwann mit Blätterkleidern wir brauchen jetzt nicht wieder irgendwie das Blatt uns irgendwie hinzuhängen.
Geländenschutz.
Genau. Oder mit Leder irgendwie. Darum geht's nicht. Aber einfach mal zu hinterfragen, muss das sein? Brauchen wir das wirklich? Und da einfach, bis zum Ende denken. Was mache ich denn hinterher eigentlich damit? Und wie gehe ich eigentlich auch mit dieser Welt um? Und das ist, glaube ich, und du hast gerade das Richtige gesagt, kein Müll ist der beste Müll. Also verzichten ist das A und O. Ja. Und das ist ja auch jetzt noch einen kurzen Begriff aus der Abfallwirtschaft, ist ja, wir haben ja eine fünfstufige Abfallhierarchie. Der erste Punkt ist die Vermeidung. Dann kommt die Vorbereitung zur Wiederverwendung. Das gilt genauso auch für den Batteriebereich. Wir können ja auch Batterien wiederverwenden. Mhm. Deine Tesla-Batterie findet vielleicht noch ein glückliches Leben als stationärer Speicher. Wir können Kleider, ich weiß nicht, habt ihr hier so ein Second-Hand-Warenhaus vom Kommunalen? Ganz sicher, kann man hinbringen. Kann man, dann freuen sich andere Leute nochmal wieder drüber. Genauso auch wie Elektrogeräte. Mhm. Das funktioniert. Und da, um ehrlich zu sein, also ich bin super gerne in solchen Second-Hand-Häusern. Ich finde es super. Also das, da findet man auch richtig tolle Sachen. Und dann geht es erstens für Recycling. Und dann müssen wir eben auch die Recycling-Prozesse anpassen. Aber da gilt es eben auch, die Abfallwirtschaft mit den Herstellern an einen Tisch zu bringen. Jetzt bin ich vielleicht auch wieder am Anfang. Das ist genau das, was wir Herstellerorganisationen, also wir Pros auch eben machen. Mhm. Also wir haben ja gerade den Begriff erfunden. Mhm. Warte mal, wir haben es jetzt genannt. Guck mal, jetzt ist es so neu, ich habe es mir nicht gemerkt.
Wir haben gesagt, wir nennen es nicht mehr Abfallwirtschaft, sondern Ressourcenwirtschaft.
Genau, Ressourcenwirtschaft. Siehst du, und das ist das Ziel. Wir müssen eine Wirtschaft um die Ressource um ihn bekommen. Und das kriegen wir nur im kompletten Kreis. Mhm.
Und diese Ressource ist ja nicht nur der Rohstoff, sondern auch an der Stelle eigentlich unsere Lebenszeit. Ja,
genau richtig.
Also ist am Schluss sozusagen die Gesamtenergiebilanz, die wir eigentlich, auch die soziale Bilanz, die dieser Wahnsinn letzten Endes produziert.
Ja.
Und jetzt zurück, vielleicht auch an den Anfang, am Anfang des Ende denken. Mit was ich mich immer wieder befasse, ist das Thema die Zusammenhänge, dass auf der einen Seite dann, wenn die Wirtschaft gut floriert, wir ein gutes Leben haben und diesen ganzen Wohlstand auch verdanken und wir also auch bitten, dass sozusagen diese Wirtschaft erhalten bleibt, dass sie gut funktioniert, dass sie sich ausbaut, dass wir wettbewerbsfähig sind. Mhm. Und jetzt kommt natürlich das Thema, dass wir einen europäischen Green Deal haben und dann ganz viele Dinge sozusagen von oben nach unten delegiert wird. Und dann heißt es so, okay, ihr müsst euch darum kümmern. Jetzt sagen ja ganz viele Menschen, ey, aber wenn es so weitergeht, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig und der Standort Deutschland zum Beispiel, der ist für uns nicht mehr attraktiv. Erlebst du das auch so? Und heißt es, meine Abschlussfrage, dass derjenige, der den ersten Schritt macht, eigentlich verloren hat?
Ja, die Frage finde ich verdammt gut. Also zum Ersten muss ich leider sagen, ja, der Wirtschaftsstandort Deutschland, jetzt gerade auch im Batteriebereich, war mal spannend. Also es haben wirklich viele Unternehmen gesagt, boah, wir machen was, wir machen hier was, die Batterien kommen zurück, wir gehen ins Recycling. Die chemische Industrie hat das angedacht, aber auch tatsächlich auch Unternehmen, die früher mal Munition recycelt haben, haben gesagt, Mensch, wenn wir das können, können wir auch die Lithium-Batterie. Mhm. Das ist nicht genug gefördert worden. Mhm. Also wir haben die Genehmigungen der Anlagen dauern zu lang. Unsere Energie ist hier viel zu teuer. Mhm. Das sind ganz, ganz viele Themen, die natürlich dann auch wieder abschrecken. Und dann kommt auch tatsächlich der Punkt, die Batterien kommen ja auch einfach noch gar nicht. Mhm. Wir haben das Material noch nicht vorliegen. Mhm. Das heißt also eigentlich auch diese ganzen Anlagen im Recycling, also ich spreche jetzt einmal über das Recycling, wurden unwirtschaftlich. Mhm. Da hatte keiner mehr Interesse dran. Und jetzt gehe ich dann auch vielleicht mal so in die Batterieproduktion. Was haben wir denn hier für Batterieproduktion? Wir haben noch ein Unternehmen in Ellwang, wir haben hier und da. Aber das ist ja auch eben, wer ist der Produzent und wo produziert der wirklich und wo sitzt der Endverkehrbringer? Und der Produzent sitzt halt meistens nun mal irgendwo in Südkorea oder in Japan oder in China und verkauft dann die Batterie hierher. Dann wird ein Label drauf gedruckt und dann geht's auf den Markt. Wir produzieren hier kaum noch. Und ich kann das auch verstehen, weil eben diese ganzen Sachen, die vielleicht auch in den letzten Jahren versprochen worden sind, auch einfach nicht gehalten worden sind. Das ist auch etwas, was ich der Politik richtig vorwerfe. Man hat sich nicht unterhalten, man hat es nicht gemeinsam durchdacht. Da bin ich der größte Kritiker. Also ich war wirklich um meinen 40. Geburtstag rum etwas verdrossen, was Politik anging. Mhm. Und was dann noch obendrauf kam, ist, ich bin auch im Management-Board von Förderprojekten des BMBFs. Man hat die Fördergelder eingestellt. Also wir tun auch da nichts mehr für den Nachwuchs, dass wir uns weiterentwickeln. Mhm. Ne? Also in der Batterieproduktion genauso wie im Recycling. Und da frage ich mich, wohin wollen wir eigentlich? Wohin steuern wir? Mhm. Und da bin ich wirklich sehr der größte Naja, das, was ich wirklich vorwerfe, ist, wir sprechen nicht miteinander und wir denken es nicht gemeinsam zu Ende. Und ich weiß nicht, was die in der Politik gerade machen. Vielleicht verteilen sie irgendwo Rosen, aber ich bin da ja etwas verdrossen. Aber ich lass mich auch gerne eines Besseren belehren.
Vielleicht zuletzt, weil wir könnten noch 2 bis 4, vielleicht auch 6 Stunden sprechen.
Locker.
Also ich habe noch so viele Fragen aufgeschrieben und also auch da vielleicht finden wir noch mal einen zweiten Moment, wenn du dich dann auch mehr um die Textilwirtschaft kümmerst.
Gerne.
Das ist auch ein hochspannendes Thema.
Ja.
Dass wir da noch mal miteinander sprechen. Aber lass uns doch noch mal einen positiven Ausblick geben. Welche 2, 3 Sachen, Projekte gehen voran? Wo siehst du sozusagen einen echten Impact für das bessere Morgen? Und welchen Paradigmenwechsel braucht es von uns beiden, aber von unseren vielen Zuhörern, dass wir da wirklich durchkommen?
Ja, also jetzt ist es leider wieder so ein bisschen das andere Projekt. Also das Textilprojekt, das kann tatsächlich nochmal alles umkrempeln, dass man eigentlich auch alle anderen Gesetzgebungen nochmal überdenkt. Was sind eigentlich die Umweltziele? Das ist gerade das, was wir mit der Textilindustrie diskutieren, also mit den Herstellern. Und das kann natürlich dann auch überschlagen auf alle anderen Gesetze. Sind es wirklich Sammelquoten? Sind es Verwertungsquoten? Sind es irgendwie stumpf errechnete Zahlen? Oder ist es auch wirklich eine Verbesserung, die wir messbar machen müssen? Mhm. Das könnte ein ganz, ganz spannendes Umweltziel sein. Da ist gerade ganz, ganz, ganz viel im Gange, was wahnsinnig viel Spaß macht, wo auch wirklich alle wieder an einem Strang ziehen, gemeinsam da sitzen und die Themen diskutieren und auch kritisch mal mit den, naja, mit diesem haben wir schon immer so gemacht, das mal kritisch hinterfragen und damit auch wirklich nochmal vielleicht anders umgehen und anders denken. Ja, wir müssen verzichten. Wir müssen uns kritisch hinterfragen. Wir müssen uns überlegen, ist das wirklich notwendig? Und um ehrlich zu sein, das Einzige, wie wir da durchkommen, ist auch mal Verzicht.
Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Für mich sind Menschen wie Julia eine Inspiration. Denn sie bewirken etwas ganz Elementares und Wichtiges. Sie geben Hoffnung. Hoffnung, dass wir ein bisschen was von dem, was wir auf unserem Planeten anrichten, wieder gut machen können. Dass wir einen Hebel haben, den wir nutzen müssen und können. Und dass wir Probleme lösen können mit einer anderen Denkweise als mit der, durch die sie entstanden sind. Denn das ist laut Albert Einstein die einzige Chance, dies zu tun. Um die immensen Herausforderungen in Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement in den Griff zu bekommen, erfordert es nicht nur technologische Innovationen, sondern vor allem ein Umdenken in Bezug auf Konsum und Produktion. Und vor allem brauchen wir die ganzheitliche, übergeordnete Sichtweise. Der bewusste Umgang mit Ressourcen muss global gedacht werden. Viele andere Länder streben einen hohen Lebensstandard an und werden ähnliche Konsumgewohnheiten entwickeln wie wir. Europa muss dabei wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig nachhaltige Praktiken fördern. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen zusammenarbeiten, um nachhaltige Lösungen zu finden. Eine Kreislaufwirtschaft kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Unser wichtigster Impuls aus diesem Gespräch: Das Konzept der Abfallwirtschaft selbst muss weiterentwickelt werden, hin zu einer echten Ressourcenwirtschaft, in der die Sekundärrohstoffe wieder vollständig in den Kreislauf einfließen können. Alleine diese Begrifflichkeit würde bereits eine andere Wahrnehmung für den Wert eines solchen Konzeptes schaffen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei sein wirst.